Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, heißt es gern. Und in vielen Organisationen wird immer noch nach diesem Motto gehandelt. Doch misstrauisch und voller Furcht vor anderen, Chefinnen, Kolleginnen, KundInnen, kommen wir nicht weiter. Davon ist Karin Lausch überzeugt, für sie steht fest, nur in einer vertrauensvollen Umgebung sind wir Menschen in der Lage, unser Bestes zu geben, für uns, die anderen, die Organisation. Warum das so ist und wie wir solch eine vertrauensvolle Arbeitsumgebung schaffen, darüber hat Karin ein Buch geschrieben. Es heißt Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Für die New Management Talks habe ich mich mit Karin über Vertrauen, Misstrauen und Ehrlichkeit unterhalten. Mein Name ist Christoph Pause, ich bin Chefredakteur von Haufe New Management und ich wünsche euch viel Spaß in den folgenden rund 30 Minuten. Hi Karin, schön, dass du da bist.
Hi Christoph, ich freue mich auch, danke.
Wir wollen heute über das Thema Vertrauen sprechen, denn du bist Coach und Führungskräfteentwicklerin und Teamentwicklerin und Organisationsentwicklerin. Das heißt, du kennst sowohl die individuelle als auch die organisationale Seite des Arbeitslebens und hast jetzt ein Buch geschrieben, Trust Me, über Vertrauen als Bedingung für gelingendes und erfolgreiches Arbeiten. Was hat dich dazu motiviert, ausgerechnet jetzt über Vertrauen zu schreiben?
Oh, ausgerechnet jetzt, ja, das ist auch eine schöne Frage. Also ich muss wirklich sagen, Vertrauen ist rückblickend sowieso das Thema meines Lebens. Das ist ein ganz persönliches Thema und von daher irgendwie auch nur folgerichtig, dass ich darüber ein Buch geschrieben habe, weil es eben nicht so ist, dass ich das Buch geschrieben habe als die Person, die schon immer mit Vertrauen so richtig super umgegangen ist und die das alles weiß, wie das geht und vormacht, sondern eher als eine Lernende, die selber totale Schwierigkeiten damit hatte und über den Weg viel rausgefunden hat und viel darüber gelernt hat, wie man damit besser klarkommt, wenn man nicht so gut vertrauen kann, das würde ich sagen. Und dann hast du ja gerade schon gesagt, durch meine Arbeit als Coach und auch als Teamentwicklerin und in der Organisationsberatung erlebe ich jeden Tag, was passiert, wenn das Vertrauen fehlt und die psychologische Sicherheit. Das hat mich natürlich auch immer schon bewegt, mehr Vertrauen in die Teams und in die Organisation zu bringen. Und gerade jetzt, naja, wir haben eine Pandemie hinter uns und wir haben eine Gesellschaft, die in einer extremen Überforderung steckt, so würde ich das mal sagen, sowohl mental, aber auch mit vielen Fragestellungen, gesellschaftlichen Fragestellungen, die unsere Gegenwart und die Zukunft betreffen und in der wir das Vertrauen irgendwie gerade so total verloren haben, habe ich das Gefühl. Ne? Also mehr als sonst noch, das zeigen auch Studien. Auch Jugendliche und Kinder haben massive Vertrauensprobleme, sei es Vertrauen in die Zukunft oder auch Vertrauen in die Mitmenschen. Wir haben einfach viel durchgemacht und ich glaube, deswegen ist genau jetzt die richtige Zeit für ein Buch über Vertrauen.
Du hast es gerade schon gesagt, du hast, wie heißt es so schön im Personalentwicklungssprech, du hast eine persönliche Lernreise in Sachen Vertrauen hinter dir.
Ja, genau.
Gleichzeitig wird bei der Lektüre gerade der ersten Kapitel in deinem Buch deutlich, dass Vertrauen eben eine sehr individuelle Angelegenheit ist. Da spielen frühkindliche Erfahrungen eine Rolle, überhaupt individuelle Erfahrungen, Emotionen, Gefühle. Gleichzeitig hast du gesagt, du selbst hast Vertrauen gelernt und du versuchst über dein Coaching, Organisationen und Teams und so weiter das Vertrauen nahezubringen. Ist Vertrauen etwas, was man lernen kann oder was da ist oder eben nicht?
Ja, ich würde sagen beides. Ich finde die Frage total gut. Du kannst ja gleich mal gucken, wie du so dazu stehst. Ich würde tatsächlich sagen, wahrscheinlich beides. Wir können ganz viel über Vertrauen lernen, wenn wir ganz viel über uns selbst lernen. Also da ist für mich der Schlüssel tatsächlich ganz viel Inner Work und die Arbeit mit uns selbst, weil die Art, wie wir sozialisiert worden sind und die Art der Erfahrung, die wir im Leben gemacht haben, die bestimmt einfach, ob wir gut vertrauen können oder nicht so gut. Und das ist natürlich erstmal meine Ausgangssituation für alles. Und gleichzeitig kann ich aber auch sagen, Vertrauen ist jetzt da. Also Vertrauen ist eine Entscheidung. Das, ich muss sagen, das hat für mich richtig viel verändert, als ich das so verstanden habe, dass Vertrauen nichts mit wir kennen uns ja schon so lange zu tun hat oder wir kennen uns ja schon so gut. Das sind natürlich Faktoren, die Vertrauen fördern. Aber trotzdem kann ich jederzeit entscheiden, dass ich jemandem mein Vertrauen gebe und einen Vertrauensvorschuss sozusagen geben. Das heißt, es gibt beide Seiten. Es gibt diese eine Seite, die sagt, zeig mir bitte, dass ich dir vertrauen kann und erst dann vertraue ich dir. Es gibt aber auch die Seite, die sagt, vertrau mir bitte, damit ich dir überhaupt erst zeigen kann, dass du mir vertrauen kannst. Und von daher wahrscheinlich beides.
Wenn sich zwei Menschen begegnen und miteinander in Kontakt kommen, in welcher Form auch immer, und sich vertrauen müssen, sozusagen. Was ist denn zuerst da, dass ich Vertrauen gebe oder dass ich sage, vertrau mir?
Puh, ja, wahrscheinlich braucht es immer erstmal die Grundlage ist das Vertrauen. Die Grundlage ist tatsächlich Vertrauen. Wir können nicht darauf warten, dass sich jemand als vertrauenswürdig erweist. Darauf können wir, es ist echt mein Appell auch an alle. Ich habe das jahrelang versucht, hat nicht funktioniert. Wir können nicht so darauf warten, dass die Welt sich als würdig erweist, ne? Weil dann wird sie es wahrscheinlich nicht tun. Die Frage ist dann ja auch immer, wenn du von mir beispielsweise möchtest, dass ich mich als vertrauenswürdig zeige und erweise, dann ist ja immer, das ist immer meine Bürde, weil ich nie weiß, wie viel brauchst du denn? Wie viel Beweis brauchst du denn? Je nachdem, wie du aufgestellt bist. Menschen, die von Natur aus gut vertrauen können, werden relativ wenig Beweise brauchen. Menschen, die nicht so gut aufgestellt sind, brauchen tendenziell deutlich mehr Beweise. Zeig mir, dass du total wohlwollend mit mir bist, dass du es wirklich gut mit mir meinst. Zeig mir, dass du ehrlich bist. Zeig mir, dass du zuverlässig bist. Und zeig mir noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und die Frage ist, wann habe ich dir denn dann wirklich bewiesen, dass ich jetzt endlich mal vertrauenswürdig bin? Und das ist natürlich dann auch wieder eine Machtposition, die wir ja eigentlich gar nicht haben wollen. Deswegen ist meine Philosophie und auch das, was ich mit Teams und im Coaching praktiziere, eher, dass Vertrauen erstmal da sein muss, um sich überhaupt entfalten zu können. Also ich vergleiche das im Buch auch mit einem Investment in Startups, damit es mal so ein bisschen handfester wird. Wir investieren ja Geld in beispielsweise in Geschäftsideen. Mhm. So, ich glaube, damit kann man das einfach sehr gut vergleichen. Und wenn wir das Geld gar nicht erst investieren würden, wenn wir also nicht sagen würden, wir sehen da was darin, wir vertrauen darin, dass da was draus entstehen kann aus dieser Idee, auch wenn wir keine Sicherheit dafür haben, dann würde auch nichts entstehen, weil niemand da ist, der bereit ist, was zu geben in diese Idee hinein. Wenn wir aber investieren, dann haben wir die Chance darauf, dass was richtig Tolles daraus werden kann und dass wir deutlich mehr zurückbekommen, als wir letztlich investiert haben. Und deswegen ist für mich immer der Vertrauensvorschuss, also die eigene Entscheidung zu sagen, ich möchte dir jetzt in dieser Sache vertrauen, ist für mich erstmal der Boden, damit überhaupt alles andere entstehen kann.
Antoinette Weibel, die ist Professorin an der Hochschule St. Gallen und lehrt und forscht da unter anderem zum Thema Vertrauen. Die hat mal gesagt, Vertrauen ist abhängig von der Intensität der Beziehung. Je besser man sich kennt und je intensiver der Dialog stattfindet, desto größer ist der Einbezug in die Entscheidungsprozesse. Das heißt, am Anfang muss der Wille zum Vertrauen da sein, aber dann entwickelt sich das eigentlich erst.
Genau. Das ist der feine Unterschied. Wir müssen am Anfang erstmal bereit sein, was reinzugeben und zu investieren. Und diese ganzen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, also wohlwollend sein, kompetent sein oder zuverlässig sein, ehrlich sein, ne, das sind alles so Dinge, die dann in einer Beziehung natürlich einen hohen Wert haben und die beeinflussen, was mit unserem Vertrauen passiert. So, wenn ich in der Beziehung dann feststelle, ach guck mal, ich habe hier investiert, ich habe vertraut und du warst jetzt aber überhaupt nicht ehrlich zu mir, du hast mich angelogen, dann werde ich dir sehr wahrscheinlich mein Vertrauen entziehen und werde sagen, so, du hast mein Vertrauen missbraucht. Von daher sind diese Faktoren wichtig und deswegen total richtig, was sie sagt. Es gibt eine Abhängigkeit in der Intensität und auch der Art der Beziehung und in den Werten. Also werden gemeinsame Werte gelebt. Wenn wir eine hohe Übereinstimmung der Werte haben, ist das erstmal grundsätzlich gut fürs Vertrauen. Aber diese ganzen Dinge sollten nicht darüber entscheiden, ob ich jemandem erstmalig bereit bin zu vertrauen, weil dann würden wir niemandem vertrauen wahrscheinlich. Also zumindest die Menschen, die da eher hinderlich aufgestellt sind und mehr brauchen, um überhaupt zu vertrauen. Genau.
Wenn wir jetzt mal in den Arbeitskontext springen, also ich habe ein Team, das ist mehr oder weniger zufällig entstanden. Da sind 10 Menschen, die sich mehr oder weniger gut kennen. Ein Grundvertrauen ist erstmal da. Was macht das Team dann, um dieses Vertrauen ineinander immer größer werden zu lassen? Und was macht es auf jeden Fall nicht, damit es nicht geschieht?
Ja, und da fängt es dann schon an, ne? Also es gibt nicht diese eine Blaupause auf jeden Fall, was ein Team tun muss, weil wir ja gar nicht diese eine Persona von einem Team haben, sondern jedes Team ist so super unterschiedlich, wie jedes Unternehmen auch und auch wie jeder Mensch. Und jedes Team hat ja eine ganz eigene Seele, ne? Also eine eigene Identität und macht eigene Dinge, die vielleicht irgendwie symptomatisch sind oder typisch sind. Und von daher ist es sicherlich vielleicht jetzt auf Metaebene erstmal gesprochen wichtig, dass man auf die gemeinsamen Werte guckt. Also ich habe ja gerade schon gesagt, so eine Werteübereinstimmung ist erstmal auf jeden Fall eine gute Grundvoraussetzung dafür, dass man sich versteht und dass man das Gefühl hat, mit seinem Vertrauen in diesem Team gut aufgehoben sein zu können. Und wenn es eins gibt, was aus meiner Sicht total wichtig im Team ist für Vertrauen, dann ist es die Fähigkeit, sich verletzlich zu zeigen. Also das finde ich im Teamkontext extrem wichtig. Da sind wir bei der psychologischen Sicherheit, ne? Also so Vertrauen im Teamkontext. Und es gibt ja auch das Konzept des Vertrauens, das auf Verletzlichkeit basiert, ne? Also du kennst ja wahrscheinlich auch diesen, ja, dieses innere Gefühl, dir hat jemand was von sich erzählt und preisgegeben und du hast sofort das Gefühl, jetzt möchte ich der Person gerne auch was von mir preisgeben, ne? Das ist so ein menschliches Bedürfnis, das wir haben. Und daran kann man sehr gut festmachen, dass das eben Mechanismen sind, die es erleichtern, eine Bindung zueinander aufzubauen und auch zu halten. Deswegen ist das, was ein Team definitiv machen kann, zu trainieren, miteinander Dinge offen auszusprechen. Ob es jetzt die eigene Unvollkommenheit ist, also die eigene Schwäche zu zeigen oder keine Angst davor zu haben, eine Frage zu stellen, nur weil ich vielleicht das Gefühl habe, die Antwort kennen alle, nur ich nicht. Auch einfach zu sagen, dass es einem nicht gut geht, diese Dinge zu praktizieren und wirklich zu ritualisieren und zu routinieren, die helfen schon enorm, um eine vertrauensvolle Bindung aufzubauen und auch zu halten.
Ist das etwas, was von der Führungskraft ausgehen muss oder kann das auch von, sagen wir, bottom-up, auch wenn im Team top-down und bottom-up natürlich eigentlich ein bisschen übertrieben ist, kann es auch bottom-up geschehen und kann es auch an der Führungskraft vorbei geschehen?
Was meinst du mit an der Führungskraft
also
vorbei?
Sprich, das Team
ohne
ist,
die Führungskraft.
Exakt. Ja. Das Team ist ein verschworener Haufen, um es so zu sagen. Und es gibt nur eine Person, die steht außen und das ist der Team.
Ja, ich glaube, es gibt alles. Ne? Also ich glaube, kann das alles passieren. Im besten Fall ist es natürlich so, dass alle zugehörig sind und dass alle beteiligt sind an diesem Prozess. Mhm. Und dass da niemand ausgeschlossen ist, weil Zugehörigkeit ist ja auch ein großer Wert, wenn es um Vertrauen geht. Menschen, die sich nicht zugehörig fühlen, werden wahrscheinlich nicht ihre Schwächen teilen und werden sich wahrscheinlich nicht mit einer Frage outen, von der sie denken, dass alle anderen sie jetzt irgendwie belächeln, weil alle kennen die Antwort. Das heißt, diese Dinge sind sehr nah beieinander, ne? Und für mich gehört zu dieser, nach Brené Brown, zeigt deine Unvollkommenheit, gehört für mich auch dazu, dass das alle einschließt. Also, dass alle Teil davon sein dürfen, ne? Nicht müssen. Also, es muss jetzt nicht jedes Mal die Führungskraft dazugeholt werden, wenn Menschen aus dem Team miteinander sprechen. Aber das fände ich schon wichtig. Und ich weiß nicht, hast du schon mal einer Führungskraft deine Verletzlichkeit gezeigt?
Ja, das funktioniert hier zum Glück. Also zumindest in der Konstellation, in der ich arbeiten darf. Ja.
Ja, genau. Und ich glaube, das macht ganz viel, wenn das funktioniert. Ich glaube, dass das ein extremer Unterschied ist zu Systemen, in denen das nicht funktioniert. Gleichzeitig kenne ich auch Führungskräfte, die zu mir sagen, jetzt habe ich meinen Mitarbeitenden meine verletzliche Seite gezeigt und die waren total überfordert. Die haben gesagt, das wollen die gar nicht wissen. Ja. Also das kenne ich auch. Und ich glaube, egal in welcher Konstellation, ist es wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass das ja erstmal total neu ist. Also wenn wir das vorher noch nie gemacht haben, dann ist das natürlich auch erstmal fordernd. Und deswegen gilt da auch, niemanden zu überfordern. Ne? Also wir können nicht erwarten, dass wir nie über Gefühle gesprochen haben. Und jetzt lesen wir da so ein Buch und dann setzen wir uns jetzt jeden Tag hin und reden über Gefühle. Das ist jetzt auch nicht die Realität. Ja. Aber es geht eben darum, immer zu überlegen, hält mich gerade was ab davon, mich hier zu öffnen und das wahrzunehmen. Und wenn das so ist, das vielleicht mal zu teilen.
Wolf Lotter hat in einem anderen Zusammenhang da den Begriff Kontextkompetenz geprägt. Wahrscheinlich ist es das. Also du musst irgendwie das Umfeld auch lesen und verstehen und einordnen können. Wir waren jetzt auf der Teamebene. Das ist ja quasi die kleinste Einheit in einer Organisation, wie sollte die Organisation sich aufstellen, sich organisieren, um all dies zu ermöglichen?
Ja, auch das ist wieder so eine schöne Frage, weil es auch hier nicht diese eine Antwort gibt. In meinem Buch ist es ja so, dass ich erstmal ganz viele Felder aufmache, ne? Und die mache ich eben genau deshalb auf, weil es nicht den einen Fünf-Punkte-Plan gibt, der eine Organisation jetzt sagt, wie man jetzt ins Vertrauen kommt. Ich finde sogar, dass wir es uns teilweise oft viel zu einfach machen mit solchen Dingen. Also wofür es nicht alles Schemata und Modelle gibt, die aufs Einfachste runtergebrochen zeigen, macht die drei Dinge und dann ist alles gut. Das möchte ich ganz bewusst nicht, weil Vertrauen ist so komplex, ist ja am Ende auch, beruht ja auf Emotionen, auf menschlichen Emotionen, und die sind so komplex und so individuell, dass wir eben nicht sagen können, eine Organisation muss jetzt die 12 Schritte hier machen und dann hat sie sich transformiert in eine vertrauensbasierte Organisation. Aber es gibt auch da bestimmte Werte, auf die man immer wieder gucken kann. Und das sind, ist ja aus dem Buch heraus, Trust Me ist ja ein Akronym. Und die Anfangsbuchstaben stehen für die 7 Dimensionen, in denen ich in jeder Organisation viele Potenziale sehe, wie wir Vertrauen heben können in der Organisation. Und das ist Transparenz, das ist Reflexion, Unterstützung, Sinn, Termintreue, Menschlichkeit und Ehrlichkeit. Und das sind natürlich auch erstmal weite Felder. Ne? Also, ja, vor da kann man allem, schon vor allem, sich mit einem beschäftigen, allein schon
das,
sehr lang.
Das Sinnfeld ist natürlich riesig. Wie definierst du in dem Zusammenhang, Trust Me, Sinn?
Ja, also es geht natürlich bei Sinn im Buch vor allem darum, dass wir ja seit Jahren auch im New Work-Kontext davon sprechen, dass Menschen viel besser sind in dem, was sie tun, und auch die emotionale Bindung stärker ist und sie auch selber viel gesünder arbeiten und viel glücklicher arbeiten können, wenn sie eben Sinn in ihrer Arbeit finden. Was auch immer das ist, ne? Also ohne zu sagen, was der Sinn ist. Sinn ist was total Individuelles, und Sinn erleben können wir auch keinem Menschen aufdiktieren, sondern das ist im besten Fall was, was man eben fühlt oder nicht. Damit aber Menschen die Möglichkeit haben, diesen Sinn zu erleben, braucht es Vertrauen, weil das geht nur mit Freiheit. Also ein Mensch, dem ich volle Kontrolle bei der Arbeit unterziehe und ihm sage, wie er arbeiten soll oder sie und was genau passieren soll, wird wahrscheinlich keinen Sinn erleben in der Arbeit, weil die Fremdsteuerung einfach zu hoch ist. Je mehr Selbstbestimmung wir in der Arbeit haben, desto höher, kann man schon sagen, ist auch die Wahrscheinlichkeit für echtes Sinn erleben. Und deswegen ist Sinn ein totales Vertrauensthema. Jobcrafting beispielsweise, also die Formung des eigenen Jobs in Richtung eigene Stärken und Präferenzen und den Job zu verändern in die Richtung Sinnhaftigkeit, hat total viel mit Loslassen und Vertrauen zu tun. Und gleichzeitig ist Sinn aber dann ein echter Treiber. Also wenn wir den haben und spüren, dann erhöht das natürlich die intrinsische Motivation enorm.
Also nicht dieser übergeordnete Unternehmenspurpose, wir retten die Welt oder irgendwie sowas, sondern einfach, okay, ich erkenne in dem kleinen Ausschnitt, den ich da mache, Sinn für mich, und deswegen stehe ich morgens auf. Und
ja, es kann beides sein, ne? Also ich kann als Mensch der meinen Sinn erleben vielleicht nur darin finden, dass ich das Gefühl habe, ich trage hier dazu bei, dass die Welt gerettet wird. Ich kann aber vielleicht meinen Sinn auch darin finden, dass ich jeden Monat dafür sorge, dass die Menschen ihr Gehalt bekommen im Unternehmen, ne? Und ich mache das so. Also es gibt ja unheimlich viele unterschiedliche Möglichkeiten, was für den Menschen Sinn ist. Aber auch da, nach Nico Rose beispielsweise, gehört zu echtem Sinnerleben eben auch wieder Zugehörigkeit, also auch das Gefühl, Teil der Menschen zu sein im Unternehmen. Aber es gehört eben auch dazu, Jobcrafting, es gehört aber auch dazu, den eigenen Impact zu erleben, also noch wahrzunehmen, wo im Unternehmen oder auch bei den KundInnen, wo leistet meine Arbeit jetzt eigentlich einen entscheidenden Beitrag. Und das sind alles so Komponenten, die irgendwie im besten Fall das Sinnerleben ergeben.
Kann es vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem misstrauensgeprägten Umfeld geben? Oder um einen großen Satz zu zitieren, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Kann ich als Team super vertrauensvoll zusammenarbeiten, und sobald man aus der Teamwelt raustritt, tritt man in eine Welt des Misstrauens, oder funktioniert das nicht?
Ja, das ist, das funktioniert. Das würde ich definitiv sagen. Ich erlebe das sogar ganz oft, weil Subsysteme geschaffen werden, ne? Also eine Organisation ist ja ein soziales System und mit eigenen Regeln und allem, was dazugehört, eigener Geschichte und Co. Und versucht natürlich auch allen Teilen des Systems so das eigene, den eigenen Selbsterhalt aufzuzwingen, ne? Und ich erlebe es tatsächlich oft, dass gerade auf Teamebene manchmal sogar auf, wenn das doch so klassisch tradiert aufgestellt ist, auf Fachbereichsebene oder Abteilungsebene, Menschen sich ihr eigenes Subsystem bauen, ihre eigene Organisation in der Organisation und dass da heile Welt ist. Und dann entstehen ja vor allen Dingen auch so diese Wir- und Die-Mechanismen, ne? Also so eine Spaltung in der eigenen Organisation, weil sich da so eine Insel irgendwie abspaltet, die eigentlich von dem Rest der Welt auch nicht so richtig was hält. Also um deine Frage zu beantworten, ja, das geht. Das heißt, ich habe natürlich in meinem Subsystem vielleicht augenscheinlich heile Welt, aber das ist natürlich ein Thema, wo eine Organisation echt hingucken muss.
Hast du in deiner Tätigkeit als Organisationsentwicklerin erlebt, dass aus so einem kleinen Nukleus was entsteht, dass die sozusagen das vorleben und andere nehmen sich das zum Vorbild, wollen auch so werden und am Ende entsteht da so eine Art Graswurzelbewegung und am Ende verändert sich die Organisation ausgehend von ein, zwei Teams?
Also ich habe viele Graswurzelbewegungen erlebt, aber ich habe noch keine Graswurzelbewegung erlebt, die tatsächlich es geschafft hat, in die komplette Unternehmenstransformation zu gehen. Also nur dort, wo, und deswegen finde ich diesen Punkt unheimlich wichtig, nur dort, wo von allen Seiten, von innen und außen und wie man so schön sagt, von oben und unten und rechts und links die Türen offen waren, nur da hat das funktioniert. Ich kenne leider umgekehrt aber viele Graswurzelbewegungen, die im Keim erstickt worden sind, weil sie an die Systemgrenzen gestoßen sind. Und um mal ein ganz einfaches Beispiel zu liefern für alle, die jetzt vielleicht auch zuhören und sich denken, was ist denn dieses System jetzt eigentlich? Was ich immer noch super plakativ finde in Unternehmen, obwohl das niemand haben möchte, dass die meisten Unternehmen immer noch in Silos aufgebaut sind. Also wir haben in den meisten Unternehmen eine Silostruktur, das heißt, es gibt von der Führungskraft bis hin zu den Mitarbeitenden Säulen im Organigramm. Und diese Säulen sind wie kleine eigene Organisationen im Unternehmen, also wie kleine eigene Unternehmen. Und wenn ich eine Silo-Struktur habe, dann darf ich mir keine, dann darf ich nicht hoffen, dass ich eine Netzwerkkultur erschaffe, ne? Also das ist so das, was ich mit System meine. So wie die Strukturen sind, die Prozesse, die Kommunikation im Unternehmen, so wird auch die Kultur sein. Und ob Vertrauen, du hast es gerade ja auch so schön gesagt, ob Vertrauen möglich ist, entscheidet eben die Unternehmenskultur ganz, ganz entscheidend mit. Das heißt, ich kann sogar ganz gut sein im Vertrauen als Individuum, aber wenn ich in einer Organisation arbeite, in der Misstrauen institutionalisiert ist, weil man das einfach so tun muss, um zu überleben und weil mir vielleicht beigebracht worden ist, dass ich alles doppelt und dreifach kontrollieren muss, denn wenn es irgendwo hakt, dann kriege ich richtig auf den Deckel und dann wird es gefährlich für mich, dann sieht es echt düster aus fürs Vertrauen.
Jetzt zeigen ja verschiedene Forschungsarbeiten und auch das tägliche Erleben, dass solche stark auf Kontrolle und Fehlervermeidung um jeden Preis ausgerichtete Organisationen oftmals weniger effektiv und auch weniger effizient sind als auf Vertrauen und vertrauensbasierte Zusammenarbeit gegründete Organisationen. Hast du eine Erklärung dafür, warum so viele Organisationen an diesen Kontrollstrukturen festhalten?
Was wir, glaube ich, immer noch sehr in unserer DNA haben, ist, wo wir eigentlich herkommen mit der Arbeit, ne? Also wenn wir jetzt an den Taylorismus denken, Industriegesellschaft, die Arbeit muss irgendwie gemacht werden und funktionieren war das A und O. Und es gab irgendwie Menschen, die haben gedacht und entschieden und es gab Menschen, die haben gemacht und abgearbeitet. Und im besten Fall war alles planbar. Und der Mensch der war jetzt, der stand nicht so im Vordergrund, ne? Und wenn wir mal überlegen, welche Glaubenssätze wir auch noch aus dieser Zeit so in uns tragen, dann funktionieren wir noch sehr nach diesem Prinzip. Wir müssen aber arbeiten, ne? Und erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder nur die Harten kommen in den Garten oder keine Ahnung. Also Es gibt ja super viele, oder das ist ja kein Ponyhof oder sei mal professionell. Und wenn man dann fragt, was ist denn professionell für dich? Ja, bitte keine Emotionen am Arbeitsplatz. Das heißt, wir sind noch sehr geprägt von dieser Zeit. Und in dieser Zeit wurde natürlich alles kontrolliert. So. Und es ist jetzt natürlich eine Riesenherausforderung, auf einmal zu sagen, lass alles los, mach entspannt und vertrau den Menschen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und gleichzeitig, viele Führungskräfte, mit denen ich spreche, haben da echt Angst vor, weil sie sagen, ich bin doch die Führungskraft, ich muss doch die Qualität kontrollieren. Aber so funktioniert die Welt eben nicht mehr, weil wir diese Komplexität der Arbeit gar nicht mehr handeln können, indem wir sagen, und am Ende sitzt da eine Person und die kontrolliert jetzt die Qualität von was immer da auch überhaupt entstanden ist. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Arbeit an sich ja auch auf den Prinzipien des Misstrauens funktioniert. Also unsere gesamte Arbeitswelt funktioniert nach den Regeln des Misstrauens. Wir brauchen für alles Kontrolle, Verträge, Prozesse, Richtlinien, alles muss irgendwie kontrolliert und bestätigt und festgeschrieben werden. Also wir bürokratisieren die Arbeitswelt ja zu Tode, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann dürfen wir uns natürlich auch nicht wundern, wenn es den meisten Unternehmen schwerfällt, nicht zu kontrollieren. Auch gesetzliche Rahmenbedingungen geben das ja in vielerlei Hinsicht vor, ne? Also wir haben ja auch schon lange keine gesetzlichen Reformen mehr gehabt, was jetzt so Arbeitsgesetze angeht und Co. Und deswegen befinden wir uns so zwischen zwei Welten. Wir wollen auf der einen Seite natürlich den Menschen, wie es immer so schön floskelhaft heißt, in den Mittelpunkt stellen. Und auf der anderen Seite ist das aber nicht die Realität, ne? Wir haben zwar neue Methoden und fancy Frameworks und machen ganz tolle Dinge nach außen hin, was dann erstmal schön ist für die arbeitgebenden Attraktivität. Aber im Innern sieht eine Organisation noch ganz anders aus in der Regel.
Dann funktionieren ja meistens auch die Frameworks nicht auf Dauer, sondern...
Sondern Agilität, so. Ich finde immer, so das beste Beispiel war die Agilität. Oh, super, lass mal agil machen. Ging super schnell, ne? Also alle haben es gemacht, alle haben sich so ein Board an die Wand gehangen, ohne zu wissen, was das eigentlich heißt. Und haben dann relativ schnell festgestellt, an den Stellen, an denen es wehtut, lassen wir das jetzt aber mit der Agilität, ne? Dann machen wir bitte weiter so wie bisher. Ich möchte trotzdem alles entscheiden oder ich will hier trotzdem ganz viel priorisieren. Das ist mir eigentlich egal, was das Team schafft. Und plötzlich hieß es dann, Agilität ist ja irgendwie Schwachsinn, das funktioniert ja überhaupt nicht. Und es funktioniert aber nicht, weil Agilität nicht funktioniert, sondern es funktioniert dann nicht, wenn wir neue Methoden lediglich auf Misstrauen oder auf Nichtvertrauen aufbauen, weil die Voraussetzung für neues Arbeiten ist Vertrauen.
Nehmen wir mal an, uns hat jemand zugehört, der oder die sagt, das mit dem Vertrauen klingt eigentlich super, da müssten wir auch hinkommen. Ich sehe, dass es bei uns da Defizite gibt. Wie können die anfangen? Abgesehen davon, dass sie dein Buch lesen und dich vielleicht persönlich fragen.
Ja, genau. ja, es gibt genau diese beiden Wege, die, glaube ich, beide wichtig sind und die wir auch beide gehen müssen, ne? Das eine ist das Individuelle. Also es tut bestimmt gut, sich mal selber mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also die Menschen dazu einzuladen, sich mit dem Thema Vertrauen bei sich selbst auseinanderzusetzen, ist total wichtig, weil das ganz viel auch mit Vorurteilen zu tun hat, mit Vorannahmen und mit der eigenen Lebensrealität, die wir uns so jeden Tag basteln und mit unserem Menschenbild. Und da hilft es schon, ein Bewusstsein zu schaffen. Und auf der anderen Seite sind natürlich die, bevor wir jetzt auf der Basis von Verhalten und Psyche eines jeden Mitarbeitenden arbeiten, ist natürlich die Chance in der Organisation an den handfesten Dingen anzusetzen viel größer, dass wir auch schnelle Ergebnisse erzielen können, schnell in Anführungsstrichen, aber da mal zu gucken, wo haben wir in unserer Unternehmensstruktur eigentlich Dinge, die zu Misstrauen einladen, ne? Oder die Vertrauen verhindern. Also ich bin nicht die schnelle Handlungsempfehlungen gibt, sondern ich lade immer eher im ersten Schritt dazu ein, das Problem erstmal zu verstehen. Also wo bei uns im Unternehmen liegen denn die Ursachen dafür, dass wir vielleicht keine vertrauensvolle Kultur haben? Warum ist es vielleicht bei uns lebensrettend, dass die Menschen sich misstrauen? Also wovor müssen sie sich retten, indem sie misstrauen? Und das zu finden, das ist der größte Schritt, und weil alles andere, wie man dann das, was man dann da so tun kann, das ist dann erstmal so ein bisschen die Reise, iterativ auszuprobieren, was könnte jetzt helfen. Aber das zu finden, das wäre für mich der erste Schritt.
Und der geht im Zweifel von der Geschäftsleitung aus?
Der geht für mich von allen aus. Also ich glaube, dass wir die unterschiedlichen Perspektiven brauchen auf ein Unternehmen, und das betrifft dann sowohl die Geschäftsleitung als auch die Mitarbeitenden aus allen möglichen Perspektiven. Und womit ich echt gute Erfahrungen gemacht habe, ist, das wirklich in Arbeitsworkshops zu machen, ne? Also da wirklich auf Spurensuche zu gehen mit den unterschiedlichen Perspektiven, denn die Geschäftsführung hat meistens ein ganz anderes Bild von dem, was da so passiert, als die Mitarbeitenden. Und allein dieser Austausch kann schon sehr erhellend sein.
Super, Karin, wir könnten und sollten uns wahrscheinlich noch ewig weiter unterhalten, aber wir sind am Ende, weshalb ich allen fürs Zuhören danke, dir fürs Dasein und für deine Ausführungen, und alle, die sagen, ja, das ist mein Thema, da gehe ich jetzt voll rein. In wenigen Wochen, Mitte Oktober, glaube ich, erscheint Karins Buch Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Ihr könnt es jetzt schon überall da, wo es Bücher gibt, vorbestellen und ansonsten spätestens ab der Buchmesse so käuflich erwerben. Ich kann sagen, die Lektüre lohnt sich. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein und tschüss.
Danke dir.